Was sind das eigentlich für Menschen, die denen das Stadtleben in besonderer Weise zusetzt? Was sind das für Menschen, die vielleicht nicht so viel dem Stadtstress entgegenzusetzen haben, die sich nicht so gut schützen können davor? Auch das ist ein Ziel unseres Projektes und auch das ist wichtig zu wissen, wenn man über Prävention nachdenkt für unsere Großstädte, die nun auch immer weiter anwachsen und das in allen Regionen der Welt.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu unserem Wissenschaftsgespräch am Sonntag. Ich bin Axel Dorloff. Das Leben in der Stadt wird von Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Für die einen überwiegt der Verkehrslärm, der Stress, die Hektik und die Umweltverschmutzung. Andere freuen sich an den riesigen Freizeit- und Kulturangeboten, an den grünen Parks und lebendigen Kiezen. Und für viele ist es auch beides, je nach Stimmung oder je nach Ort, an dem ich mich gerade befinde. Aber gibt es Orte in der Stadt, die besonders gut tun oder im Gegenteil besonders stressen? Wie fühlt sich der städtische Raum, wie fühlen sich bestimmte Kieze für die Bürgerinnen und Bürger an? Um diese Fragen geht es in dem Forschungsprojekt Deine emotionale Stadt, ein sogenanntes Citizen Science Projekt, bei dem jeder mitmachen kann. Studienleiter ist Professor Masdar Adli. Er ist Psychiater und Stressforscher, Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin und Leiter der Forschungsgruppe Neurourbanistik an der Charité Berlin. Und jetzt bei mir zu Gast in den Wissenswerten. Hallo, Herr Adli.
Hallo, guten Tag.
Deine emotionale Stadt, so heißt das Citizen Science Projekt. Und es geht dabei um Emotionen, um Gefühle in der Stadt. Wonach suchen Sie da genau?
Wir wollen wissen, welche Emotionen die Stadt in uns auslöst. Ob es bestimmte Orte gibt, die besonders für Stress sorgen, ob es bestimmte Orte gibt, die für Wohlbefinden sorgen. Und es sind natürlich nicht nur die gebauten Dinge in der Stadt, es ist natürlich auch die Umwelt, die Menschen, die um einen herum sind, der Anteil von Natur, den man um sich herum findet. All das sorgt für Emotionen. Wir kennen das ja auch als Großstadtbewohnerinnen und Bewohner. Berlin sorgt für Emotionen, für positive genauso wie für negative. Und all das beeinflusst natürlich unsere Psyche, unser Verhalten natürlich auch und letzten Endes auch unsere psychische Gesundheit.
Wie kleinteilig wird das? Also geht es um Kieze, geht es um einzelne Plätze, wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir verwenden für dieses Projekt eine App, die jeder und jede runterladen kann, kostenlos. Und über diese App haben wir auch ein GPS-Signal, was sehr genau lokalisiert, wo sich jemand befindet. Das heißt, wir können schon sehr genau feststellen, wo eine Emotion angegeben wird. Und dann versuchen wir am Ende, das alles wie eine Stadtkarte vor uns auszubreiten und damit eine Emotionsstadtkarte Berlins zu bekommen.
Sie haben jetzt die App schon genannt, die wird morgen Abend gelauncht im Futurium. Was muss ich denn dann mit dieser App wie oft tun? Also wenn ich da mitmachen möchte, ist es 10-mal pro Tag, ist das 3-mal pro Tag oder gibt es da gar keine genauen Vorgaben?
Also die App begleitet einen eine Woche lang. Das heißt, eine Woche lang, 7 Tage, geht man mit der App ausgestattet durch den eigenen Alltag und gibt 3-mal täglich an, wie man sich gerade fühlt. Das heißt, man wird erinnert durch ein Push-Signal, dass man jetzt dran ist mit einer Angabe. Das kommt dann auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Und jedes Mal dauert die Befragung so 2-3 Minuten. Man gibt verschiedene Emotionen an, gibt Angaben noch dazu, wie die Umwelt beschaffen ist, ob man gerade alleine ist oder mit anderen, inklusive einiger weiterer Details zu den Menschen und zur Umwelt, zur grünen Umwelt, die um einen herum ist oder auch nicht. Und das macht man 3-mal am Tag, während der Zeit, die man wach ist. Auch das kann man einstellen. Und über eine Woche lang kriegt man da schon dann ein relativ umfassendes Bild zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn das ganz viele Menschen gleichzeitig machen und wir haben 3 Jahre Zeit für dieses Projekt, dann bekommen wir, was wir alle hoffen, dann schon einen sehr genauen Überblick über die Emotionen in unserer Stadt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie so eine Wetterkarte der Emotionen, die wir dann hoffen zu haben.
Gehen Sie da mit bestimmten Hypothesen in dieses Forschungsvorhaben? Also wissen Sie jetzt schon eigentlich relativ genau, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand im Tiergarten im Grünen wohler fühlt als im Stau auf der A100, ist relativ groß. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich.
Ja, wir interessieren uns ganz besonders für Stress, der in der Stadt entsteht. Das ganze Projekt entstammt übrigens der Stressforschung. Da gibt es bestimmte Stressformen, die in der Stadt unserer Auffassung nach gesundheitsrelevant werden können. Und für diese Stressformen interessieren wir uns ganz besonders. Das ist sozialer Stress. Und dieser soziale Stress, den wir im Blick haben, entsteht durch zu große Enge zum Beispiel. Dichte Stress oder auch durch Isolation. Also zum Beispiel, wenn sich jemand einsam fühlt, wenn man mit der Anonymität der Stadt nicht gut klarkommt. Das sind so negative Emotionen, die Gesundheitsrelevanz haben, und auf die gucken wir ganz besonders, weil wir ja auch im Blick haben, wie gute Prävention aussehen kann für uns Stadtbevölkerung. Das heißt, wie kann ich die Stadt, wie kann ich Berlin so gestalten, dass sie uns psychisch möglichst zuträglich ist. Und dann schauen wir natürlich aber auch nach positiven Emotionen, nach all dem, was uns unsere Ressourcen, das heißt unsere Batterien, wieder aufladen lässt, was uns Erholung schafft, was uns gut tut. Das Ganze ergibt dann quasi so eine Summe von Emotionen, ein Mischbild von Emotionen. Und wir versuchen dann zu erkennen, ob es bestimmte Orte gibt oder ob es bestimmte Konstellationen gibt in der Bevölkerung, wo Handlungsbedarf besteht, wo vielleicht Prävention, wo Hilfe, wo Unterstützung besonders nötig ist. Aber genauso ist es interessant zu wissen, was sind es eigentlich für Plätze, für Orte, die uns gut tun. Dass uns natürlich ein Park gut tut, dass wir uns im Tiergarten wohlfühlen. Ich glaube, das erahnen wir schon alle, auch aus eigener Erfahrung, die man natürlich im Stadtleben hat. Aber es gibt auch so die kleinen versteckten Orte, die man vielleicht nicht so voraussieht, die für Glück sorgen, die für positives Gefühl sorgen. Vielleicht, weil es ein Platz ist, wo Menschen gerne vor die Haustüre treten, weil es eine gute Struktur gibt in der Nachbarschaft, weil es vielleicht eine Straße ist, die sehr gemischt genutzt wird. Geschäfte wechseln sich ab mit Restaurants, mit Cafés, mit Dingen des täglichen Lebens, sodass ein reges nachbarschaftliches Leben auch möglich wird. All das sind Orte, die dann auch vielleicht komplett ohne einen Park in der Nähe sehr gut funktionieren können und unserer Psyche gut tun. Und auch darüber wollen wir mehr wissen und mehr erfahren, um am Ende zu so einer Art Gesundheitsstrategie für die psychische Gesundheit in der Stadt zu kommen.
Rechnen Sie damit, dass es auch bei den Kiezen Unterschiede gibt, dass es bestimmte Wohlfühlkieze eher gibt und dann aber wiederum bestimmte Gegenden, in denen sich die Leute tendenziell eher schlecht fühlen oder schlechter oder gestresster sind?
Ja, also wobei ich das nicht so plakativ anmalen will. Es gibt natürlich Stadtteile, die findet jeder irgendwie schön, und es gibt Stadtteile, die finden die meisten Menschen vielleicht nicht so schön. Darum geht es gar nicht hier, sondern es geht vielmehr darum, wo sich Menschen wohlfühlen inmitten anderer Menschen, wo Nachbarschaften gut funktionieren. Das hat nicht nur was mit ästhetischer Schönheit zu tun, sondern es hat was mit dem sozialen Zusammenhalt zum Beispiel zu tun. Der kann auch in einer Bebauung gut sein, die vielleicht unseren ästhetischen Ansprüchen gar nicht so gerecht wird, aber die Nachbarn funktionieren gut miteinander. Also insofern wollen wir jetzt nicht sowas wie einen Reiseführer Berlins machen oder irgendwie ein Schönheitsrating machen, sondern wirklich schauen, was sind es für Orte, die gut funktionieren, und was kann man darüber erfahren und was können wir daraus lernen für eine Stadtplanung, die in unserer Psyche gerecht wird.
Was wissen wir denn bislang aus der Forschung zum Leben in einer Großstadt? Lässt sich das generalisieren, was eine Stadt wie Berlin unterm Strich mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern macht?
Bekannt ist, dass Menschen, die in großen Städten wohnen, ein größeres Risiko haben, psychisch zu erkranken. Für die Depression ist das zum Beispiel besonders gut gezeigt. Menschen, die in Städten wohnen, haben ein anderthalbfach erhöhtes Depressionsrisiko im Vergleich zu Menschen, die in einer ländlichen Umgebung zu Hause sind. Auch wie die Schizophrenie ist es gezeigt. Da gibt es sogar einen richtigen Dosis-Wirkungszusammenhang. Je größer die Stadt ist, in der jemand aufgewachsen ist, desto größer ist das Schizophrenierisiko später im Erwachsenenalter. Oder aber auch je mehr Jahre man in einer großen Stadt aufgewachsen ist, desto größer wird das Schizophrenierisiko später. Und dass diese Dosis-Wirkungsverhältnisse, die sind schon auch ein ziemlicher Hinweis darauf, dass es da eine Kausalbeziehung gibt, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen Stadtleben und Psyche.
Obwohl ich mich da einmal frage, wenn ich da einmal einhaken darf. Sie sagen, psychische Erkrankungen 1,5-mal größer in der Stadt, die Wahrscheinlichkeit.
Für die Depression.
Aber, Aber liegt es nicht auch daran, dass ich vielleicht in einer Großstadt dann mir auch eher Hilfe suche, dass es vielleicht auch weniger tabuisiert ist als auf dem Land? Oder kann das schon als gesichertes Forschungsergebnis gelten?
Also es ist schon ein relativ gesichertes Wissen, zumindest auf der nördlichen Erdhalbkugel, im sogenannten globalen Norden, in den reicheren Ländern des Planeten. Da gibt es diesen Zusammenhang. Für die Schizophrenie ist das sehr klar gezeigt. Und man hat epidemiologische Daten, die nicht nur sich darauf verlassen haben, ob sich Leute beim Arzt oder bei der Ärztin melden mit psychischen Problemen oder nicht, sondern wo man sehr sorgfältig auch die Bevölkerung untersucht hat und geschaut hat, wie die Verteilung dieser Erkrankungen sind. Und das ist schon ein relativ gesicherter Hinweis für mehr psychische Erkrankungen bei Stadtbewohnern.
Wir haben über diese zwei Seiten bezogen auf das Leben in der Großstadt schon geredet. Auf der einen Seite ist die Stadt spannend, pulsierend, vielfältig, bunt, aber halt auch dreckig, oft anonym, stressig, hektisch, vielleicht auch überfordernd für manche, einsam machend. Woran liegt es denn, wie ich das Leben in der Großstadt wahrnehme? Das kann doch auch für jeden Einzelnen sehr unterschiedlich sein, oder? Ähnliche Situationen.
Na klar, wir sind ja auch alle ganz unterschiedlich psychisch ausgestattet. Wir haben jeweils eine eigene Persönlichkeit, die dann auch vielleicht dazu führt, dass man mit dem Großstadtleben eher was anfangen kann. Es gibt auch Menschen, ich kenne auch persönlich in meinem Umfeld viele, die sich ein Leben in der Stadt überhaupt nicht gut vorstellen können, weil sie denken, dass das zu ihnen nicht passt. Na klar, das alles hat natürlich auch einen riesen Einfluss darauf, wie zufrieden man ist in der Stadt. Es gibt Menschen, die sich im Stadtzentrum eher wohlfühlen. Das sind eher extrovertiertere Menschen, wie man auch aus einer Studie weiß, oder Menschen, die sozusagen es genießen, wenn es täglich was anderes und neue Eindrücke gibt, während es wiederum andere Persönlichkeitstypen gibt, die sich eher in Stadtrandgebieten wohler fühlen, wo die Dinge etwas vorhersehbarer vielleicht verlaufen, wo mehr Grün in der Nähe ist, wo der nächste Nachbar vielleicht etwas weiter entfernt wohnt. Das hat alles sehr, sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, wie man eigentlich so gestrickt ist. Nichtsdestotrotz gibt es, wenn man über alles das große Durchschnittswerte und Durchschnittsberechnungen anstellt, eben doch die Beobachtung, dass Menschen, die in Städten wohnen, ein größeres psychisches Erkrankungsrisiko haben. Und das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass wir in der Stadt eher Stress ausgesetzt sind. Und es gibt dann aber wiederum unter uns Menschen, die sehr, sehr empfindliche Stressantennen haben und über die dann dieser tagtägliche Großstadtwahnsinn dann zur Eingangspforte für Erkrankungen werden kann. Und darüber wollen wir natürlich auch mehr erfahren. Wir wollen auch besser verstehen, was sind das eigentlich für Menschen, denen das Stadtleben in besonderer Weise zusetzt? Was sind das für Menschen, die vielleicht nicht so viel dem Stadtstress entgegenzusetzen haben, die sich nicht so gut schützen können davor? Auch das ist ein Ziel unseres Projektes und auch das ist wichtig zu wissen, wenn man über Prävention nachdenkt für unsere Großstädte, die nun auch immer weiter anwachsen und das in allen Regionen der Welt.
Über psychische Erkrankungen, über Stress, über Depressionen haben wir jetzt schon geredet. Weiß man sonst noch, welche gesundheitlichen Auswirkungen so etwas wie Einsamkeit und Isolation haben können, die ja in der Stadt häufig vorkommen?
Wir haben ja gerade schon gesagt, Isolation und Einsamkeit gehören so zu den großen Stressoren in der Stadt, zu den sozialen Stressoren. Und wir verfolgen die Hypothese, dass es gerade dieser soziale Stress ist, der uns psychisch zusetzen kann in der Stadt. Einsamkeit ist ein Großstadtthema. kommt natürlich auch auf dem Land vor, aber in der Stadt gibt es ein viel größeres Maß an Anonymität. Und diese Anonymität mag für viele gerade besonders attraktiv sein und sie vielleicht aus der Kontrolle einer ländlichen Umgebung befreien und erlösen. Aber es gibt eben auch Menschen, die damit nicht so gut umgehen können, die diese Anonymität nicht gut durchbrechen können und die dann einsam werden inmitten der Stadt, inmitten des sozusagen tobenden Lebens. Werden Menschen einsam? Das beobachten wir, haben wir gerade übrigens in der Pandemie sehr gut beobachten können. Und diese Form von Stress hat eben auch eine große Bedeutung für unsere psychische Gesundheit.
Sie haben ja auch viel mit Patienten zu tun. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Thema Einsamkeit, Isolation immer noch auch ein Stück weit tabuisiert ist?
Einsamkeit gehört ehrlich gesagt zu den tabuisiertesten Themen überhaupt, die ich als Psychiater kenne. Es gibt wenig Sätze, die Menschen so schwer über die Lippen kommen, als zu sagen, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich bin einsam. Das fällt uns wahnsinnig schwer, ist total schambehaftet und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir über Einsamkeit sprechen, dass wir das zu einem besprechbaren Thema werden lassen, weil man nur so diesem Tabuthema den giftigen Stachel ziehen
warum
kann.
Warum ist es so? Weil da dieser Grundmechanismus, das Soziale nicht funktioniert oder und man davor Angst hat, das zuzugeben? Oder wie erklären Sie sich das, dass das so wahnsinnig
tabuisiert ist? Also Einsamkeit wird von den meisten Menschen als eine Art persönliches Versagen angesehen. Und wir Menschen sind nun mal soziale Wesen. Die Verbundenheit mit anderen ist essentiell wichtig für unser Überleben. Und das Fehlen von Verbundenheit wird als etwas angesehen, was den Anforderungen sozusagen auch von einem intakten sozialen Leben überhaupt nicht gerecht wird. Es wird eben als besonders schweres eigenes persönliches Versagen angesehen. Und das kennt ja auch jeder von sich selbst. Also vermeintlich sichtbare Einsamkeit ist uns unglaublich peinlich. Also alleine ins Kino zu gehen, sich alleine ins Restaurant zu setzen, alleine auf Reisen zu gehen, alleine auf eine Party zu gehen, das sind Dinge, die, das kennt jeder von uns aus dem eigenen Alltag, das ist uns total peinlich, weil uns das auch so als soziale Wesen biologisch in gewisser Weise auch eingeimpft ist. Das umso mehr ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und über die App, die wir jetzt morgen launchen, fragen wir auch nach Einsamkeit, weil das eben ein Thema ist, über das wir noch viel mehr erfahren müssen im städtischen Leben.
Da kommen ja dann vermutlich auch neue Ergebnisse. Aber was kann man jetzt schon sagen? Was müssten wir tun? Was können auch Städteplaner tun, um der Einsamkeit entgegenzuwirken in Städten?
Es gibt Orte, die Einsamkeit entgegenwirken können. Und das ist der öffentliche Raum in der Stadt. Das sind Orte, die uns Menschen zusammenbringen, die uns stimulieren, vor die eigene Haustüre zu treten, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das heißt, dass zum Beispiel eine Straße, die so gestaltet ist, dass ich gerne drauf sozusagen heraustrete, dass ich auch ein paar Schritte zu Fuß mache, weil ich vielleicht die Besorgung des täglichen Lebens in fußläufiger Entfernung erledigen kann und nicht kilometerweit mit dem Auto erst fahren muss, um eine Besorgung zu machen. Also eine Nachbarschaft, die sozusagen alles in erreichbare Nähe setzt, ist etwas, was Einsamkeit entgegenwirkt. Es sind aber auch Grünflächen, die dafür sorgen, dass Menschen sich auf ihnen versammeln und miteinander in Kontakt geraten. Es sind Kulturräume, also Kulturzentren, Museen, Theater. Jedes Theater hat einen Public Health Auftrag, weil es Orte sind, die dafür sorgen, dass Menschen ihre Häuser verlassen, ihre Wohnungen verlassen, mit anderen zusammenkommen. Und damit wirken wir unmittelbar Einsamkeit entgegen.
Sie sind ja der Experte für den Zusammenhang von Stadt und Gesundheit. Wie sieht denn eigentlich ganz persönlich Ihre emotionale Stadtkarte aus? Haben Sie Orte, an denen Sie wissen, da geht es Ihnen besonders gut, da gehen Sie zum Aufladen hin?
Also ja, tatsächlich. Also es gibt natürlich bestimmte Parks. Ich habe einen sehr netten, ganz mini kleinen Park in meiner Wohnortnähe. Da gehe ich wahnsinnig gerne hin und verbringe auch mal einfach nur ein paar Minuten dort und atme durch. Das tut mir wahnsinnig gut. Ich habe gerade schon das Beispiel Theater genannt. Ich gehe sehr gerne ins Theater und allein schon einen sozusagen der Platz vor einem Theaterhaus ist etwas, was mir gut tut, weil es irgendwie, weil ich es mit positiven und angenehmen Erinnerungen verbinde, weil sich da meistens auch ein lebendiges Treiben beobachten lässt. Das sind Orte, die ich gerne mag. Ich bin aber auch gerne mal vor den Toren der Stadt, obwohl ich ein überzeugter Großstadtbewohner bin und mich in Berlin besonders wohlfühle. Aber ich bin auch mal gerne für ein Wochenende auf dem Land. Ich weiß aber auch, warum ich so gerne in der Stadt bin und nicht auf dem Lande wohne.
Morgen beginnt jetzt die heiße Phase Ihres Forschungsprojekts. Wann können wir die Emotionsstadtkarte für Berlin erwarten?
Also wir versuchen, so schnell und so viel Informationen wie möglich zu bekommen mit den Berlinerinnen und Berlinern, die mitmachen, aber auch mit den Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt. Jeder kann diese App runterladen, jeder kann sie benutzen, einfach im Alltag mit uns die eigenen Erfahrungen teilen. Damit wird jeder, der mitmacht, auch selber zum Stadtforscher oder zur Stadtforscherin. Das heißt, man erfährt auch viel über sich selber und je mehr Menschen mitmachen, desto dichter wird diese Karte und desto informativer wird das. Und wir versuchen natürlich dann schon auch in absehbarer Zeit sowas wie einen Emotionsstadtplan zu generieren. Man muss sich das übrigens gar nicht so als eine fixe Stadtkarte vorstellen, sondern das ist etwas Dynamisches, denn die Emotionen, die sich über die Stadt verteilen, verändern sich natürlich auch mit der Tageszeit, sie verändern sich mit der Uhrzeit, so wie man es vielleicht von einer Staukarte oder eben auch von einer Wetterkarte kennt. Das heißt, wir versuchen auch diese Dynamik besser zu verstehen in der Verteilung der Emotionen. Wenn alles gut geht und wenn möglichst viele Leute mitmachen, dann haben wir vielleicht bald eben so, sind wir in Berlin bald die ersten weltweit, die sowas wie eine Emotionsstadtkarte haben. Und die wollen wir dann auch präsentieren. Wir haben einen extrem guten Projektpartner an der Seite. Das ist das Futurium, in dem wir morgen Abend ja auch die App launchen werden. Und mit dem Futurium haben wir einen extrem versiertes und gut aufgestelltes, bürgerwissenschaftlich orientiertes Team, viel Kontakt auch in die Berliner Bevölkerung und mit Hilfe aller in unserer Stadt versuchen wir, mit diesem Projekt voranzukommen.
Herr Adli, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Das war Wissenswerte im Gespräch mit Professor Masdar Adli. Er ist Psychiater und Stressforscher, Chefarzt der Fliedener Klinik Berlin und Leiter der Forschungsgruppe Neurourbanistik an der Charité Berlin. Und er leitet das Forschungsprojekt Deine emotionale Stadt, ein sogenanntes Citizen Science Projekt, bei dem jeder mitmachen kann. Ab morgen wird die App freigeschaltet. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.